Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Am Donnerstag, 24. August, nehmen wir eine Live-Folge auf. Da ist der Podcast True Crime Lübeck nämlich auf dem Weite Welt Festival in Travemünde im Godewindpark zu Gast. Seien Sie gern dabei, wenn Sie Lust haben.
True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von True Crime Lübeck. Ich bin Rabea Osol. Mir gegenüber am Mikro steht mein Kollege Sven Wede.
Hallo.
Und wir wollen heute über einen Fall sprechen, den sich ja viele schon gewünscht haben oder auf den wir schon häufiger angesprochen wurden, ob wir diesen Fall nicht mal besprechen können. Es geht um ja Selbstjustiz und Sicherheit im Gerichtssaal. Das ist ein Fall, der wirklich in der deutschen Rechtsgeschichte ja große Geschichte geschrieben hat. Und manche vermuten es jetzt vielleicht schon. Es geht um den Fall von Marianne Bachmeier, die 1981 in Lübeck im Gericht den Mörder ihrer 7-jährigen Tochter Anna erschossen hat. Es ist heute der erste Teil einer Doppelfolge. Und worum es in dem zweiten Teil gehen wird, das verraten wir später noch. Erstmal wollen wir jetzt heute in den Fall Marianne Bachmeier springen. Und zwar dahin, was im Gericht passiert ist. Und dafür habe ich heute quasi einen Gast.
Ja, genau. Und das bin ich nämlich selber. Normalerweise moderiere ich ja mit dir zusammen, aber den Fall werde ich heute erzählen. Ich bin zwar noch zu jung, als dass ich das damals wirklich ja richtig miterlebt hätte, habe mich aber doch intensiv damit beschäftigt. Allerdings erzähle ich noch nicht ganz alleine. Wir bekommen nachher noch einen Gast, dazu, das kann ich schon mal ankündigen, aber dazu dann nachher mehr.
Genau, erstmal darf ich dich mit Fragen grillen, Sven.
Sehr gerne.
Und du hast den Fall ausgearbeitet für uns und dich da richtig reingekniet. Erzähl uns doch mal, was überhaupt passiert ist 1981 im Lübecker Gericht.
Genau, also es ist der 6. März und es ist ein Prozesstag vor Gericht, es ist der dritte Verhandlungstag und zwar gegen Klaus Grabowski. Er ist ein 35-jähriger Schlachter aus Lübeck und hat bereits gestanden, ein 7-jähriges Mädchen, die Anna, in seiner Wohnung getötet zu haben. Und jetzt findet der Prozess gegen ihn statt, also er ist sehr schnell verhaftet worden. Er hatte damals seiner Verlobten die Tat gestanden, die ihn dann angezeigt hat. Und kurz vor Prozessbeginn, an diesem dritten Tag, ist es jetzt so, dass Annas Mutter, und das ist eben besagte Marianne Bachmeier, den Schwurgerichtssaal betritt und plötzlich eine Pistole zieht, und zwar ist das eine Beretta 70. Sie geht sozusagen ein paar Schritte auf den Angeklagten zu und drückt dann ab, und zwar insgesamt 7-mal schießt sie auf ihn, wovon, glaube ich, 5 Kugeln treffen, und er sinkt sofort lautlos zu Boden und ist gleich tot. Sie verlässt dann noch den Gerichtssaal, wirft die Pistole zu Boden und lässt sich dann auch gleich ohne Widerstand festnehmen.
Da stellt man sich ja jetzt zuallererst eigentlich die Frage, wie ist denn diese Frau mit der Waffe ins Gericht reingekommen? Ist die einfach reinspaziert? Hat das niemand kontrolliert?
Genau, tatsächlich. Also sie hatte die Waffe einfach dabei und hat die mit ins Gericht genommen. Damals gab es solche Kontrollen noch nicht. So wie heute gibt es ja Metalldetektoren und so weiter. Das gab es damals alles nicht und da wurde auch nicht kontrolliert. Und da kann ich vielleicht schon vorgreifen, das ist auch ein Thema, über das wir nachher noch mit unserem Gast reden werden. Aber nein, also sie wurde nicht kontrolliert. Was ich mir gerade noch überlegt habe, ich müsste vielleicht noch kurz einmal etwas zu ihr sagen, wer sie war. Also wie gesagt, sie war damals 32, hatte in Lübeck eine bekannte Kneipe, das die Pasa, das es heute noch gibt. Und ja, war auch in der Stadt sehr bekannt, also wirklich, sie hatte so einen bunten VW-Bus und war damit auch in den LN ab und zu, wurde da fotografiert. Und ja, kann man sagen, sie war schon wirklich ja, stadtbekannt.
Wie waren denn die Reaktionen auf die Tat? Also einmal natürlich im Gerichtssaal, da werden ja wahrscheinlich auch einige Leute noch gewesen sein, und auch ja öffentlich. Das wird ja sicherlich ziemlich schnell dann auch bekannt geworden sein, was da vorgefallen ist.
Ja, Ja, das auf jeden Fall. Es war so, dass im Gerichtssaal selber relativ ruhig zuging, soweit ich das weiß, weil sie halt auch wirklich sehr gefasst war und ja gleich keinen Widerstand geleistet hat und auch selber ja sehr ruhig war bei der Tat. In der Außenwahrnehmung oder in der Öffentlichkeit hat dieser Fall aber unglaubliche Wellen geschlagen, muss man wirklich sagen. Es gab so etwas bis dahin nicht, also es war wirklich erstmalig, dass es zu so einem Fall gekommen ist, dass ich stotter deshalb so ein bisschen, weil ich gerade sagen wollte, Selbstjustiz, aber genau das ist nachher die Frage, war es Selbstjustiz? Es gibt ja nachher einen Prozess noch gegen sie, aber das war wirklich tatsächlich etwas, was es noch nicht gegeben hatte und was sehr viel Reaktionen ausgelöst hat. Und zwar vor allem erstmal, was ja eigentlich bei einer Tötung selten ist, aber in diesem Fall sehr viel Zustimmung. Also für viele war sie eine Heldin, eine Mutter, die ihr kleines Kind gerecht hat, was auf schreckliche Weise von diesem Mann getötet wurde. Und ich weiß noch, es gab Umfragen damals hier in Lübeck auf dem Markt, wo dann viele Menschen wirklich in die Kamera sprechen und sagen, sehr gut und ich hätte ihn noch schlimmer gequält. Und also sie hat wirklich sehr, sehr viel Zuspruch und Aufmerksamkeit bekommen und ja, war tatsächlich ein bisschen für viele eine Heldin. Und man wird später auch noch merken, als nachher der Prozess gegen sie beginnt, gab es dann sogar Drohbriefe gegen das Gericht. Es wurde gefordert, sie freizusprechen. Und sie hat also sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Es gab allerdings auch Stimmen, wenn auch nicht so viele, die schon drauf gepocht haben, dass man, ja, dass es ja einen Rechtsstaat gibt und dass niemand das Gesetz selbst in die Hand nehmen kann und dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt und deshalb eine harte Strafe sehr angebracht wäre.
Ich habe mich im Vorhinein zu dieser Folge auch selber mal so ein bisschen in meinem Umfeld umgehört, bei Menschen, die damals schon im Gegensatz zu mir ja gelebt haben, als das passiert ist. Und da haben mir auch wirklich viele Leute erzählt, dass sie sich da noch gut daran erinnern, was für einen Schock das ausgelöst hat, diese Tat, und dass das in der Lübecker Gesellschaft wirklich ja sehr stark einfach diskutiert, besprochen wurde und für viel, viel Aufsehen gesorgt hat. Und es ist ja nun mal auch wirklich ein sehr emotionales Thema, eine Mutter, die da für ihr Kind einsteht letztendlich. Da können sich vielleicht auch viele Eltern ja in die Lage hineinversetzen, sich überlegen, würde ich genauso handeln. Sven, wie siehst du das? Also kannst du dir vorstellen, zu sowas in der Lage zu sein?
Also ich glaube ja, dass Menschen tatsächlich generell zu sehr vielem in der Lage sind, immer abhängig von den Umständen. Aber genau das, was du sagst, war damals auch das Thema. Viele haben die Taten nicht nur begrüßt, sondern konnten es gut nachvollziehen und haben gesagt, sie hätten genauso gehandelt. Ja, wenn ich mir die Frage selber stelle, ich habe 3 Kinder, muss ich sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, wenn jemand meinen Kindern etwas antun würde, könnte ich mir das durchaus auch vorstellen, dass ich diese Rache- und Mordfantasien hätte und kann auch nicht ausschließen, ob ich die nicht in die Tat umsetzen würde. Allerdings muss man mal feststellen, dass die Psychologie sagt, dass das durchaus, also es ist völlig normal. Also nahezu jeder Mensch hat irgendwie in seinem Leben mal Gewalt- oder Mordfantasien oder Rachefantasien. Das liegt einfach daran, dass wir Menschen fähig sind, abstrakt und hypothetisch zu denken. Und allerdings die Tatsache, dass man sich das vorstellen kann, dass man genauso handeln würde, heißt nicht, dass man es auch wirklich so tun würde. Denn Fantasie und Gedanken sind ja nun mal keine Realität. Und das in die Realität umzusetzen, ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Das heißt also, ich denke, dass die meisten Eltern sagen würden, ja, ich würde das genauso tun. Und dennoch ist es ja aber so, dass es zur damaligen Zeit ein bis dahin einzigartiger Fall war, den es nur sehr selten gibt. Also es geschieht dann doch nicht so häufig. Na, in den allermeisten Fällen werden solche Rachegedanken eben nicht in die Tat umgesetzt. Ne? Und wobei, das würde ich noch ergänzen, wobei es heute natürlich auch gar nicht mehr so einfach möglich wäre, weil tatsächlich da die Sicherheit heute eine ganz andere ist im Gerichtssaal.
Wie es jetzt bei Marianne Bachmeier dazu kam, dass sie dann tatsächlich das auch in die Tat umgesetzt hat, darüber wollen wir ja später noch sprechen und auch ein bisschen mehr in ja ihren Kopf sozusagen versuchen reinzuschauen. Aber erstmal, wie ging es denn jetzt weiter mit ihr? Also sie hat den Mann erschossen, sie hat die Waffe weggelegt und wurde dann ja auch direkt festgenommen und abgeführt. was passierte dann weiter mit ihr?
Also sie kam natürlich erstmal in U-Haft und der Prozess gegen sie wurde dann vorbereitet. Ich würde aber gerne noch mal einmal zu diesem Punkt kommen, der öffentlichen Meinung, die ja da sehr zwiegespalten waren und wo es sehr heftige Forderungen gab. Und man muss einfach mal sagen, dass natürlich beide Seiten völliger Quatsch sind. Denn es ist ja immer noch so, dass der Grundsatz vor Gericht ist, dass alle gleich sein sollten, die Rechtsprechung unabhängig ist. Und das heißt, man kann, es wurde ja der Freispruch gefordert, aber man kann jemanden freisprechen, nur weil man seine Taten nachvollziehen kann oder der Mensch einem sympathisch ist. Ne? Und genauso halte ich es auch für nicht möglich, eine besonders harte Strafe auszusprechen, nur um abzuschrecken. Denn nein, Ziel muss es ja immer sein, dass man versucht, die Tat wirklich möglichst genau herauszufinden, wo die Motive lagen, wie sie begangen wurde, sie zu analysieren. Und da muss man einfach genau die Strafe finden, die im Rahmen der Gesetzgebung dafür auch vorgesehen ist und die richtige ist. Also das sollte zumindest eigentlich das Ziel sein. Das heißt, die Richter durften sich nicht von diesem Druck von außen leiten lassen.
Vor welcher Aufgabe stand denn das Gericht, als der Prozess 1982 begann?
Das Wichtigste war es natürlich jetzt erst einmal rauszufinden, ob diese Tat von Marianne Bachmeier ein Mord oder ein Totschlag war. Und sozusagen die genauen Umstände noch einmal herauszufinden, die natürlich für die Strafzumessung auch wichtig sind. Also was klar war, war natürlich, dass man ihr mildernde Umstände zurechnen musste, weil natürlich ihre Familie wirklich schreckliches Leid von dem Täter angetan wurde. Und wichtig war es sicherlich, oder wichtig und richtig ist es natürlich auch, dass man sagen muss, dass von ihr keine weitere Gefahr für die Gesellschaft ausging. Also das war natürlich eine Tat in einer Ausnahmesituation und wo sie in einer einmaligen Extremsituation war, so dass man jetzt nicht sagen könnte, es wäre eine längere Gefängnisstrafe wichtig, weil um die Gesellschaft für ihr zu schützen. Also das war schon mal klar, das spricht auf jeden Fall für sie. Aber wichtig war jetzt erstmal dennoch rausfinden, ob Mord oder Totschlag, weil bei einem Mord nun mal eine lebenslange Haftstrafe, die die vorgesehene Strafe eigentlich ist.
Wann ist denn eine Tat ein Mord und wann ist sie ein Totschlag? Wir haben da ja schon öfter mal drüber gesprochen hier im Podcast, aber vielleicht kannst du noch einmal kurz skizzieren, wo genau dann die Unterschiede sind.
Ja, vor allem,
sind.
Wo es vielleicht in diesem Fall der Punkt ist, der da wichtig ist. Und zwar ist es so, wenn man von einem Mord spricht, muss der Täter halt vorsätzlich einen Menschen getötet haben. Und diese Tötung muss eines der Mordmerkmale erfüllen. Also das sind Dinge wie Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier, niedere Beweggründe und eben auch die sogenannte Heimtücke. Und zwar ist die rechtliche Definition, dass heimtückisch handelt, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Und genau das war die Frage, ob es von ihr ein heimtückischer Mord war. Denn die Situation war ja so, dass sie in den Gerichtssaal kam. Sie hat übrigens später mal erzählt, dass sie ihm eigentlich wirklich ins Gesicht schießen wollte und er ihr aber den Rücken zugewandt hatte, weil er sich gerade zur Seite gedreht hatte. Und dadurch entstand die Situation, dass sie reinkam und ihm quasi von hinten in den Rücken geschossen hat. Und das würde natürlich erstmal auf den ersten Blick genau das Merkmal der Heimtücke erfüllen.
Und die Frage war ja auch, ob sie wirklich das schon lange auch geplant hatte, ihn zu erschießen. Darum ging es ja auch im Gericht. Ich meine, wenn du das jetzt so schilderst, dass sie später erzählt hat, dass sie ihm eigentlich ins Gesicht schießen wollte, das deutet ja schon darauf hin, dass sie es geplant hat. Aber es gab ja auch Zeiten im Prozess, wo das gar nicht so klar war, oder?
Ja, wobei man sagen muss, es kann ja auch sein, dass sie in dem Moment wirklich eine spontane Tat begangen hat und da gerne von vorne erschossen hätte. Von daher, es deutet zwar darauf hin, aber es macht es halt noch nicht sicher. Es war damals so, dass die Anklage tatsächlich auch erst auf Mord lautete. Sie allerdings und ihre Verteidigung angeführt hat, dass sie diese Waffe zum Schutz dabei hatte, zu ihrem eigenen Schutz, weil sie sich damit sicherer fühlte gegenüber dem Mann, der ihrer Tochter so etwas angetan hat. Und dass es dann eine spontane Tat im Affekt war. Und zwar war es so, das muss man noch mal kurz erläutern, dass der Täter vor Gericht
oder er hat es vorher bei den Vernehmungen behauptet hat, das Mädchen hätte versucht, ihn zu erpressen. Er war ein vorbestrafter Sexualtäter und er hat behauptet, es wäre sozusagen nichts passiert und sie hätte dann gesagt, er solle ihr eine Mark geben, ansonsten würde sie zu Hause erzählen, er hätte sie angefasst. Und weil er dann Angst hatte, er müsste wieder sozusagen zurück, er war nämlich ja vorbestraft, er würde quasi dann wieder in eine geschlossene Anstalt oder ins Gefängnis kommen, wäre es dann zu der Tat gekommen. Das war natürlich für Marianne Bachmeier ja eine ganz schreckliche Aussage, weil er damit im Grunde dem kleinen Kind versucht eine Mitschuld zu geben. Und das hat sie später auch immer gesagt, dass sie das nicht ertragen konnte, dass er solche Lügen über sie erzählt und damit sozusagen ihren Namen ja in den Schmutz zieht. Und das war dann wiederum auch die Begründung für die Tat. Sie berichtete später, dass sie gehört hätte, dass er an dem Tag eine Aussage machen wollte. Und damit er so etwas nicht sozusagen über ihre Tochter erzählen kann, hätte sie dann die Pistole, die sie eigentlich zu ihrem Schutz dabei hatte, spontan gezogen und ihn erschossen.
Wie hat denn das Gericht letztendlich entschieden?
Ja, am 2. März 1983 gab es dann ein Urteil. Allerdings nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes. Und zwar wurde sie zu 6 Jahren Haft verurteilt und kam dann aber nach 3 Jahren wieder frei. Das heißt also, das Gericht folgte weitestgehend der Auffassung der Verteidigung, dass es eine Tat im Affekt war.
Wo hatte sie denn überhaupt die Waffe her? Weil du sagtest, unerlaubter Waffenbesitz. Das heißt, sie muss sich die ja irgendwie dann illegal beschafft haben.
Genau, also sie war jetzt keine Sportschützin oder Jägerin, sondern sie soll sie, soweit ich weiß, sich von einem Kunden, der in ihrer Kneipe Gast war, besorgt haben. Und war auch schon viel früher, also nicht viel früher, aber halt für diesen Prozess, also nicht an dem Tag, an dem das passiert ist oder am Tag davor. Und genau damit kommen wir zu einem Punkt, denn an diesem Urteil, dass es Totschlag war, kamen später auch noch Zweifel auf. Und zwar, die Waffe war dafür ein Grund. Es ist nämlich so, dass sie sich, wie gesagt, diese Waffe besorgt hatte. Sie hatte sie im Grab ihrer Tochter sozusagen vergraben und sie dort auch morgens rausgeholt. Und es wurde später diskutiert, ob sie damit eigentlich auch schon trainiert hatte. Und darauf gibt es sehr viele Hinweise. Und zwar, zum einen ging es darum, weil sie sehr präzise getroffen hat, war die Frage tatsächlich, hätte man das wirklich als Laie gekonnt? Und da ging die Sicht der meisten Experten in die Richtung, dass das schon eher eine Schützenleistung war von jemandem, der schon geübt hatte. Und es gab unter der Kneipe und gibt es, glaube ich, immer noch auch einen Keller, der tatsächlich so sehr versteckt liegt. Und dort soll sie mit der Waffe schon weit vorher trainiert haben. Tatsächlich hat das später auch, sie ist mittlerweile verstorben, später auch eine Freundin von ihr in einer Dokumentation einmal bestätigt, dass sie das wusste, dass sie trainiert hat mit der Waffe. Und es gibt noch einen weiteren Punkt. Ich erinnere mich an eine Fernsehdokumentation, wo eine Reporterin berichtete, dass nachdem es zu der Tat gekommen ist, jemand, ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, aber jemand, der sie gut kannte, Berichtssaal gesagt hat, ja, sie hat es doch getan oder so ähnlich. Also es klang sehr, sehr danach, als wenn sie es zumindest vorher schon mal überlegt hatte.
Es gab dann also Kritik am Urteil, aber gab es nochmal, also wurde das irgendwie nochmal überholt oder so?
Nein, also das Urteil stand und das ist auch so geblieben. Es wurde halt im Nachhinein viel drüber diskutiert. Und tatsächlich muss man sagen, dass es 1995 gab es auch nochmal einen Live-Auftritt in einer TV-Talkshow von Marianne Bachmeier, wo sie auch zumindest zugegeben hat oder gesagt hat, dass sie den Mörder ihrer Tochter nach reiflicher Überlegung erschossen hat. Eben um ihn daran zu hindern, weiter gemeine Unwahrheiten über ihre Tochter zu verbreiten. Das ist das eine. Und sie hat auch tatsächlich nie später irgendwie Reue gezeigt, sondern stand zu ihrer Tat und ist damit auch sehr offen umgegangen.
Diese Talkshow, von der du gerade gesprochen hast, blieb ja dann nicht ihr einziger und letzter Auftritt in den Medien, oder?
Nein, das ist tatsächlich noch ein Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben, der aber im Hinblick auf das Motiv nochmal wichtig sein könnte. Es war schon kurz nach der Tat so, dass sie ihre Lebensgeschichte an den Stern verkauft hat. Und das ist auch, muss man sagen, gar nicht despektierlich, denn sie hat das tatsächlich wohl auch getan, um einfach auch das Geld für die Anwaltkosten zu haben. Und dadurch und auch durch sehr viele andere Medienberichte, also es wurde dann wirklich sehr, sehr viel über sie berichtet und alle haben recherchiert und ihr ganzes Leben wurde quasi öffentlich. Das führte dazu, dass tatsächlich dieses Bild von ihr auch nochmal gewandelt hat. Es war ja so dieses öffentliche Bild, muss ich mir vorstellen, damals, dass sie ja eine Heldin war, ne? Und dadurch, dass ihr Leben jetzt so öffentlich geschildert wurde, gab es tatsächlich auch einen Wandel. Die Unterstützung wurde immer weniger, weil dabei herauskam, dass sie eben ja vielleicht nicht die Mutter war, die sich viele gewünscht haben oder die viele in sie, ja, die sich viele vorgestellt haben. Also sie hatte schon sehr früh vorher 2 Kinder, die sie zur Adoption freigegeben hat. Es war so, dass ihre Tochter wohl auch häufiger mal die Schule geschwänzt hat und ich habe so ein Zitat gefunden, wo eine, ich glaube, Klassenkameradin sagt, ja, die Anna war wie so ein freier Vogel und damit gut umsammeln wollte. Also sie hat sich nicht sehr wohl um sie gekümmert. Und es soll auch schon Gespräche gegeben haben, ob die Anna auch zu einer befreundeten Familie zieht. So, und das führte halt dazu, dass viele ja sie plötzlich kritischer sahen. Wobei man natürlich einfach sagen muss, es war trotzdem, kann ihr niemand absprechen, dass sie aus Liebe zu ihrer Tochter gehandelt hat und diese dort rächen wollte. Das war dann so, also fand so, wie man sie vorher vielleicht zu sehr in die Höhe gehoben hat und so ein Engel aus ihr gemacht hat, so haben dann einige plötzlich sie dann sehr negativ und kritisch gesehen. Und am Ende ist es ja so, wir zumindest heute, wir haben sie alle nicht gekannt und deshalb möchte ich mir da auch einfach kein Urteil erlauben.
Ich habe noch mal eine Frage zu der Familienkonstellation. Gab es da auch einen Vater in der Familie Bachmeier?
Ja, den gab es. Ich meine, sie hat mit ihm zusammen die Kneipe betrieben. Er ist allerdings in der Öffentlichkeit nie besonders in Erscheinung getreten. Und während sie die auch danach sehr, sehr viel in der Öffentlichkeit war, auch diese Öffentlichkeit gesucht hat, also in Talkshows gegangen ist und zumindest habe ich nichts über ihn gefunden, da nicht weiter in Erscheinung getreten.
Es gab ja nicht nur viele Auftritte von Marianne Bachmeier in Talkshows oder auch Interviews mit ihr, es gab ja auch Dokumentation über sie und über ihren Fall, über ihre Familie und ihr Leben. Du hast dir bei deiner Recherche sehr viel davon angeschaut und durchgelesen. Was für ein Eindruck ist bei dir geblieben?
Ich habe den Eindruck gehabt, dass sie, so wie ich es finde, erwähnt habe, die Tat, die sie begangen hat, auf jeden Fall nicht bereut hat, sondern dass das für sie eine richtige, folgerichtige Handlung war, den Mörder ihrer Tochter zu erschießen. Ich fand sie häufig sehr gefasst, sehr, sehr ruhig und auch hart, so in dem, was sie so erzählt hat. Also sehr überlegt, jetzt wenig emotional. Sie hat auch selber mal gesagt, dass nach der Tat tatsächlich bei ihr wirklich erstmal ja Fassungslosigkeit und dann nachher auch Wut und Zorn überwogen haben.
Also meinst du nach der Tat, also nach dem Mord an ihrem Kind oder nach der Tat im Gericht, die sie selber begangen hat?
Nein, also nach dem Mord an ihrem Kind, quasi die Begründung dafür, warum sie so überlegt und so gefasst gehandelt hat, weil diese Gefühle einfach erstmal ja bei ihr vorrangig waren. Sie hat tatsächlich nicht nur diese Auftritte in Talkshows gehabt, sondern sie ist ja, nachdem sie aus dem Gefängnis freigekommen ist, ausgewandert. Sie war zunächst in Nigeria und später in Palermo hat sie gelebt und ist dann leider sehr früh erkrankt an einer Krebserkrankung. Ich glaube, da war sie 46 Jahre alt.
und hat dann auch die letzten Wochen ihres Lebens quasi von einem Dokumentarfilmer begleiten lassen. Da gibt's Dokumentarfilm drüber, den kann man auch noch finden im Internet. Und ja, und wenn sich jetzt im Nachhinein nochmal, haben sich ja viele auch nochmal Kriminalpsychologen und so weiter mit dem Fall beschäftigt und sich ihre ganzen Auftritte und ihre Aussagen angeguckt. Und da kommt tatsächlich nochmal ein zweiter Punkt zum Tragen. Und zwar ging es ja damals bei dem Prozess gegen sie auch um das Motiv. Und also es war einmal die Frage, war es geplant oder nicht? Wobei, wie gesagt, die Tendenz dahin geht, dass es wahrscheinlich geplant war. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Mischung war, dass es also gar nicht weder reine Affekt war noch Plan, sondern dass sie tatsächlich die Überlegung hatte, dass sie das tun könnte und es dann an dem Tag aber trotzdem so spontan getan hat und es für sie nicht feststand, dass sie es auch wirklich an dem Tag machen würde. Und das zweite war ja nochmal das Motiv. Ja, und da gab es tatsächlich nach Überlegung von Psychologen, ob es halt nicht nur Rache und Verzweiflung einer Mutter war, sondern sie hatte, also einer hat es mal so ausgedrückt, dass sie das Gefühl hatte, sie war ja plötzlich sozusagen, ja, hatte sie eine riesige Aufmerksamkeit, stand quasi auf der medialen Bühne und dass sie das Gefühl hatte, dass sie jetzt da auch einen großen Akt begehen müsste. Weil sie war halt auch wohl eine Frau, die halt sehr stark, ja, ich bezogen war, ein großes Geltungsbedürfnis hatte. So haben es zumindest einige gesehen. Ja, ich denke, wie gesagt, das ist etwas, was, ja, was wir ihr nicht unterstellen können. Niemand kann wirklich wissen, was das Motiv war. Und daher würde ich jetzt erst einfach mal für sie und in ihrem Sinne annehmen, dass es wirklich die Trauer über den Verlust ihres Kindes war und der Wut auf den Täter.
Ja, vielen Dank, dass du für uns diesen Fall nochmal recherchiert hast, Sven, und uns das erzählt hast. Jetzt wollen wir aber nochmal ein bisschen zurück in die Gegenwart. Der Fall hat ja nicht nur ganz viel Aufsehen erregt in der normalen Gesellschaft, sage ich mal, sondern der hat ja auch dafür gesorgt, dass sich im Gericht einiges verändert hat. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, als es direkt um die Tat ging, dass man damals in den 80ern noch und natürlich auch früher einfach so offenbar ins Gericht reingehen konnte, ohne irgendeine Kontrolle. Wer heutzutage schon mal im Gericht war, sei es so wie wir als Reporter oder für eine Zeugenaussage oder vielleicht auch als Angeklagter selber, wobei dann läuft das wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Jedenfalls wer schon mal ins Gericht reingegangen ist, wird wissen, dass man da einer sehr strengen Kontrolle unterzogen wird. Du hast uns einen Gast heute mitgebracht.
Genau, denn wir haben jetzt ja quasi über das Thema Selbstjustiz im Gerichtssaal gesprochen und wollen jetzt noch mal ein bisschen auf das Thema Sicherheit im Gerichtssaal eingehen. Also was hat dieser Fall sozusagen auch verändert und ist es eigentlich wirklich ein Einzelfall geblieben oder kommt es immer mal wieder zu Gewalt im Gerichtssaal? Ja, und da haben wir jemanden, der sich damit sehr gut auskennt und den holen wir jetzt mal rein. Und zwar ist das der Sven Müller, der wirklich, ich glaube, jahrzehntelang der leitende erste Justizhauptwachtmeister am Landgericht war. Und ich sage schon mal vor, also wir duzen uns hier heute, weil wir kennen uns alle schon, denn der Sven war schon häufiger auch mal bei uns in der Zeitung. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, schönen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier heute mal ein bisschen darüber berichten kann, ja, wie die Sicherheitslage in den Gerichten Schleswig-Holstein, aber insbesondere natürlich auch beim Landgericht Lübeck ist.
Genau, ich hatte tatsächlich in der Vorrecherche sogar noch einen schönen Artikel gefunden, das können unsere Zuhörer jetzt nicht sehen, wo du gerade nämlich auch bei uns in den LN-Gruß abgebildet bist, nämlich als diese Sicherheitsschleuse sozusagen eröffnet wurde damals bei Gericht. Und da ist mir tatsächlich gleich was aufgefallen, womit wir mal einsteigen können ins Thema, denn der Artikel ist von 2011 und eigentlich hatten wir immer gedacht oder man sagt immer, dass sich durch den Fall Bachmeier schon viel verändert hat bei der Sicherheit im Gerichtssaal, aber das mit der Sicherheitsschleuse war dann ja 30 Jahre danach.
So ist korrekt, ja. Also nach dem Fall Bachmeier ist nicht so viel passiert, was die Sicherheit an den Gerichten betrifft. Da ist ja auch, ich sag mal, ein Einzelfall spektakulär, medienträchtig, wie auch immer, war. Aber was die Sicherheit an den Gerichten betrifft, da noch nicht so einschneidend war.
Wurde nicht gleich gehandelt sozusagen.
Richtig, ne? Einschneidender war dann nachher der Mord an der Kollegin in Kiel, eine Richterin, die erstochen worden ist. Da ist dann doch wesentlich mehr passiert, was Sicherheit an den Gerichten betrifft. Zum Beispiel stille Alarm für alle Mitarbeiter und solche Geschichten.
Und genau, das war, glaube ich, Mitte der 90er, dieser Fall in Kiel. Und kannst du dich sozusagen noch erinnern, also was alles sich sozusagen geändert hat? Also was ist heute sozusagen alles anders? Du hast ja schon eins erwähnt mit stille Alarm, aber da gibt es ja, glaube ich, wahrscheinlich noch ein paar Sachen mehr. Ne?
Genau. Die größte oder einschneidendste Sache ist praktisch, dass es jetzt an allen Gerichten in Schleswig-Holstein eine permanente Eingangskontrolle gibt. Die gab es früher nicht. Früher gab es einen Pförtner zwar am Eingang, der dann Auskunft gegeben hat, wo möchte man hin. Aber eine richtige Kontrolle hat da nicht stattgefunden. Und die ist dann tatsächlich erst 2011 praktisch gekommen, dass man gesagt hat, wir brauchen eine permanente Eingangskontrolle an allen Gerichten, damit wir sicher sind, dass niemand was Verbotenes an Waffen oder so mit hineinbringt.
Vielleicht erzählst du uns mal, wie du überhaupt zu dem Job gekommen bist. Das ist ja ein Beruf, von dem viele Leute wahrscheinlich ja gar nicht so viel wissen. Wie wird man denn Wachtmeister im Gericht?
Ja, ich bin aus dem Handwerk gekommen, habe Tischler gelernt und durch einen Freund, der ein Jahr 1984 auf dem Landgericht angefangen hat, mich gefragt hat, 1985, ob ich da nicht Interesse dran hätte, auch zum Landgericht Lübeck zu kommen als Justizwachtmeister. Und dann habe ich mich da informiert und hatte dann ein Vorstellungsgespräch bei dem Geschäftsleiter damals. Und ja, man kann sich das kaum noch vorstellen. Da war es so, ich bin reingekommen, der hat mich nur gefragt, wie groß ich bin. Ich hatte gesagt 1,94 und er hat gesagt, ich bin eingestellt. So war es damals. Heute ist es ein bisschen anders.
Also es kam damals sehr auf Körperkraft an sozusagen.
Ja, auch. Aber so war es damals. Jedenfalls bin ich zum Landgericht Lübeck gekommen, 1985.
Und das ist ja dann gar nicht so lange nach dem Bachmeier-Fall gewesen. Hat das denn irgendwie noch eine Rolle gespielt? Waren da noch Spuren übrig sozusagen?
Ja, genau. 85 habe ich angefangen. Bachmeier, der Fall war 1980, glaube ich. Die Verhandlung nachher 82. Da war es auch so, dass man mir dann in der Ausbildung schon gleich gezeigt hat. In diesem Saal, nämlich 163, ist es passiert. Und tatsächlich waren auch noch die Einschusslöcher zu sehen in der Richterbank. Und das war schon beeindruckend. Und auch natürlich lehrreich der Hinweis darauf, dass man versucht, aufzupassen, was das Vorführen der Gefangenen betrifft. Nicht nur das, sondern auch Publikum aufpassen muss, dass dann niemand eine Waffe zieht und sowas nochmal wieder vorkommt. Ne?
Du hast ja eben gesagt, dass damals deine Körpergröße eine wichtige Rolle spielte. Kannst du vielleicht einmal erzählen, wie denn damals so vielleicht das Berufsbild des Justizwachtmeisters war und wie sich das vielleicht auch geändert hat? Weil du sagtest ja eben auch schon, heute ist das natürlich nicht mehr so. Ja, wie hat sich dieses Berufsbild entwickelt? Wie war es damals, wie ist es heute?
Ja, also damals war es ja so, dass wir eine halbjährige Ausbildung hatten als Justizwachtmeister, die aber nur am Gericht stattfand. Und zwar durch den damals leitenden Wachmeister, der die Leitung hatte. Der hat dann praktisch auch die neuen Kollegen ausgebildet am Gericht. Dem ist nicht mehr so. Das ist jetzt alles ein bisschen anders geworden. Heute finden Lehrgänge statt, zentraler Unterricht für die Justizwachmeister in Schleswig-Holstein. Das gab es früher nicht. Es war beim Landgericht Lübeck jedenfalls hauptsächlich das Augenmerk, Gefangene vorzuführen. Und da war es von Vorteil, eine sportliche große Figur zu haben.
Ich habe mir eben gefragt, als du sagtest, tatsächlich nach dem Fall Bachmeier hat sich erstmal nicht so viel geändert. Aber hast du für dich verstanden, warum das gar nicht so einen Einfluss hatte? Und wie habt ihr denn danach kontrolliert? Wurde denn dann zumindest, ich sag mal, auch wenn es keine Sicherheitsschleuse gab, aber wurden dann Leute abgetastet oder wie war das?
Ja, grundsätzlich muss man dazu sagen, dass 1985 bis weit in die 90er, Anfang 2000er Jahre, die Sicherheit, was jetzt mit Gefangenen zum Beispiel betrifft, das Vorführen immer zu zweit passiert ist, also den Gefangenen zum Saal zu bringen. Aber im Saal auf den Gefangenen aufgepasst, hat immer nur ein Wachmeister. Das war schon grenzwertig, fand ich, damals auch die Kollegen. Aber das war natürlich dem Personal geschuldet, was nicht so üppig da war. Aber das war schon nicht so angenehm. Heute ist es alles ein bisschen anders. Heute wird grundsätzlich zu zweit vorgeführt und auch zu zweit bei dem Gefangenen geblieben. Wenn es zwei Angeklagte sind im Saal, sind es vier Kollegen, die denn dabei sind. Also das ist doch schon alles ein bisschen anders geworden. Und das ist in Kraft getreten 2015. Da ist die neue Justizwachmeisterordnung in Kraft getreten und da wurde einiges geändert, was die Sicherheit betrifft.
Gab es denn so Momente, an die du dich jetzt erinnern kannst, wo es mal irgendwie brenzlig wurde in so einer Situation, wo ihr einen Gefangenen vorgeführt habt?
Ja, also brenzlige Situationen gab es viele. Aber was ja für mich ausschlaggebend ist und auch am wichtigsten ist, dass es so einen Fall wie Bachmeier nicht wiedergegeben hat am Landgericht Lübeck. Das ist natürlich auch meinem Vorgänger schon geschuldet, meiner Person vielleicht auch, dass man vielleicht schon im Voraus Sachen bedenkt, was könnte passieren und da reagiert und nicht erst so, wie es sonst immer war. Es muss immer erst was passieren, bis dann reagiert wird und was geändert wird. Ne?
Ah, das heißt also, ihr besprecht ihr quasi vorher auch ein bisschen, welche Verhandlung steht an, worauf müssen wir achten, was für Publikum könnte da kommen, ist das, also, und dass wir die eine Frau und die andere, wenn ich gleich mitstellen darf, du hattest ja ein bisschen erwähnt, ich weiß nicht, ob ich das richtig deute, dass damals schon so ein bisschen auch Schwerpunkt war auf wirklich die Bewachung des Gefangenen und war dann aber auch schon, dass man sagt, okay, müssen aber auch auf Zeugen oder Publikum gucken. Wie ist das so verteilt? Gibt es da auch jemand, der darauf aufpasst? Weil von da könnte ja auch eine Gefahr drohen.
Genau. Wie es diese Einlasskontrollen noch nicht gab, wusste man ja nie als Justizwachmeister, wenn man reingekommen ist in den Saal mit dem Angeklagten, was sitzt da für Publikum? Freunde, Bekannte, Familie. In den 90er Jahren hatten wir viele Prozesse mit Großfamilien, wo ganz viel Familienanhang da gewesen ist und natürlich dann auch versucht worden ist, mit dem Angeklagten, mit dem Sohn, Vater, was auch immer das ist, zu sprechen, Umarmung, keine Ahnung, was sowas alles. Da mussten wir schon dann dazwischen gehen und verhindern. Und jetzt sind wir ja natürlich in der Situation, dass wir wissen, die sind vorne am Haupteingang kontrolliert worden und haben nichts dabei. Das war früher anders. Da wusstest du nie, was haben die in der Tasche, was schleppen die alles mit. Die haben versucht, Zigaretten zu übergeben, stangenweise, keine Ahnung, was nicht alles. Und das war schon immer ein bisschen brenzlig und ein unangenehmes Gefühl auch für die Kollegen. Ne?
Was war denn das? Also da muss man ja sehr differenzieren zwischen einmal eben den Gefangenen, die ja vorgeführt werden, und dem Publikum, wie Sven Wede ja gerade schon gesagt hat. Ist ein bisschen schwierig mit zwei Svens hier im Raum. Mich würde noch mal interessieren, was sind denn so diese Risiken, also ich sag mal Klassiker in Anführungszeichen, Gefahren, die jetzt von den Gefangenen ausgehen, wenn man die vorführt in den Saal, also versuchen die abzuhauen oft oder einen irgendwie zu überwältigen, wie bereitet man sich darauf vor?
Das ist gar nicht mal so, aber um das mal so in zwei Beispielen darzustellen, es gibt oder gab mal eine große Welle von südeuropäischen Verbrechern, so nenne ich das jetzt mal, die nichts zu verlieren haben, wie sie hier waren, aus ärmlichen Verhältnissen kommen, hier rübergekommen sind nach Deutschland, dann ein paar Verbrechen begangen haben, räuberische Erpressung und was weiß ich nicht alles. Und ja, da war nie Publikum dabei, klar, weil Familie und so gab es hier nicht. Nur diese Gefangenen hatten nichts zu verlieren. Das ist gefährlich, ne? Wenn dann kann es dazu kommen, dass sie versuchen, man kann nie hineingucken in die Angeklagten. Deswegen ist es für die Wachmeister auch immer wichtig, konzentriert auch bei den Verhandlungen zu bleiben und die im Auge zu behalten. Und damit eben keiner flüchtet oder einen Fluchtversuch startet, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich Verhandlungen, wo...
Vielleicht kannst du da einmal, wo du ja sagst, das ist Beispiel, was ist denn da passiert bei denen? Also ist denn da irgendetwas passiert? Nee.
Also Gott sei Dank nicht, so sage ich mal, weil eben Wachmeister da gut aufgepasst haben und nichts gemacht haben. Wenn dann da einer gezuckt hat oder man dachte, will er jetzt aufstehen, haben wir auch gleich reagiert, hingegangen, bitte sitzen bleiben oder alles verbal gelöst praktisch. Da mussten wir nicht eingreifen, aber man hatte doch immer so ein Augenmerk auf die Angeklagten hauptsächlich. In anderen Fällen, wo es in Tötungsdelikten zum Beispiel. Es ist ja so, dass dann viel Publikum da ist, natürlich publikumsträchtig, vielleicht auch Familie von dem Getöteten oder wie auch immer. Und da ist dann natürlich auch das Augenmerk mit auf das Publikum, um zu gucken. Da hatten wir allerdings schon mal Sachen, dass einer versucht hat, den Angeklagten anzugehen, den wir dann festhalten mussten. Und deswegen war es natürlich von Vorteil, wenn dann auch immer zwei Kollegen da sind, ne? Und nicht nur einer.
Kannst du vielleicht noch ein, zwei Beispiele mal erzählen, wo wo es zu solchen Fällen gekommen ist, wo vielleicht zum Beispiel entweder ein Angeklagter versucht hat, sich zu wehren oder aus dem Publikum etwas passiert ist, damit wir einmal so ein bisschen vorstellen können, wie das dann abläuft und wie ihr da eingreift. Ja, also hast du da?
Fluchtversuche, so hat es Gott sei Dank nicht gegeben. Beim Amtsgericht, weiß ich mal, ist einer aus dem Fenster gesprungen. Das haben wir aber nebenbei mitbekommen, weil das Amtsgericht Lübeck ja mit im Haus drin ist und auch eigene Wachmeister hat. Aber es ist schon vorgekommen, dass zum Beispiel ja zwei Angeklagte waren. Einer war in Haft, einer nicht. Und der Angeklagte, der in Haft war, sich rächen wollte an dem Mitangeklagten, der dann ausgepackt hatte und dann was mit reingeschmuggelt hat. Allerdings nicht durch die Eingangskontrolle, sondern über die JVA praktisch. Und das war auch nicht so lustig. Jedenfalls hat der dann versucht, den Mitangeklagten zu töten.
Hatte er eine Stichwaffe sozusagen dabei.
Und hatte versucht, den anzugehen, ist dann über den Tresen rübergesprungen. Und ich war damals mit einer Kollegin im Saal, hatte Sitzungsdienst und konnte ihn im Fluge praktisch wegcatchen. Ja, und dabei hat er dann auch die Stichwaffe verloren. Ich hatte die vorher nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich sie gesehen hätte. So ist alles glimpflich ausgegangen. Wir konnten den überwältigen und das Ende vom Lied war, dass nochmal ein Prozess dann stattgefunden hat wegen des versuchten Tötungsdeliktes im Saal praktisch. Ne?
Wie konnte der denn die Stichwaffe mit reinbringen überhaupt?
Das wissen wir heute noch nicht. Im Nachhinein ist nur von ihm bekannt geworden, dass er sich das in den Schritt geklebt hat.
Ich hätte noch eine Nachfrage zu dem Fall, den du gerade geschildert hast, weil du sagtest, wenn du jetzt gewusst hättest, dass er eine Stichwaffe hat, wüsstest du nicht, wie du reagiert hast. Wie seid ihr eigentlich bewaffnet? Also habt ihr selber zum Beispiel auch Schusswaffen oder habt ihr sowas gar nicht?
Nee, also hier im Land Schleswig-Holstein sind die Wachmeister jetzt mittlerweile gut ausgestattet. Das war früher auch nicht so. Früher hatte der Wachmeister einen Gummiknüppel, das war tatsächlich noch ein Gummiknüppel am Mann. Und ein Funksprechgerät, das so groß war wie heute Transistorradios.
Okay.
Muss man sich das vorstellen. Und das hat natürlich schon jetzt sich geändert, auch durch 2015 die Reform, dass wir gesagt haben, alle Wachmeister im Land müssen gleich ausgestattet sein und vernünftig. Und dazu wurde das auch festgelegt in der Justizwachmeisterverordnung, dass ein Funksprechgerät am Mann ist, ein Schlagstock am Mann ist, dass eine Handschelle am Mann ist, Handschuhe, schnittfeste Handschuhe, Stich- und schusssichere Weste. Also das gehört jetzt alles zum Standardprogramm des Wachmeisters. Das war früher, wie gesagt, nicht so. Und da sind wir auch schon froh, dass das sich auch so weit geändert hat.
Hat sich eigentlich, weil du eben gerade sagtest, die Ausrüstung, die sozusagen am Mann ist, wie ist es eigentlich mit Frauen in dem Beruf? Hat sich das dann auch geändert?
Ja, da muss ich vielleicht auch mal einen kleinen Ausschweif machen. Was die Frauen betrifft in dem Berufsbild Justizfachmeister, war früher eine reine Männerdomäne, wie damals Polizist, Busfahrer, Feuerwehrmann auch. Das hat sich ja nun Gott sei Dank alles geändert und überall weibliche Beamte jetzt eingestellt und im Justizdienst auch praktisch. Die jetzige leitende Justizfachmeisterin in Lübeck war die erste Frau am Landgericht Lübeck, die eingestellt worden ist und die zweite im Land insgesamt.
Mhm.
Das ist jetzt schon mittlerweile 27 Jahre her, schätze ich mal.
Okay.
Also jetzt ist es schon fast so, an manchen Gerichten, beim Landgericht Lübeck speziell, fast pari pari. Jetzt nicht mehr ganz, jetzt sind auch wieder ein paar männliche Kollegen eingestellt worden, aber das war damals das Ziel. Ist fast gelungen.
Du hattest jetzt auch von dem Fall berichtet, wo ein quasi Angeklagter seinen Mittäter angegriffen hat. Ein Anlass für die Veränderung war ja dieser Angriff auf eine Richterin. Ist das eigentlich auch noch etwas, was ihr häufig erlebt, dass zum Beispiel ein Angeklagter oder Publikum versucht, das Gericht zu beeinflussen oder zu bedrohen? Gibt es solche Fälle auch?
Ja, speziell kann ich da auf einen Fall zurückblicken. Der Kollege Richter AD Singelmann war ja schon bei euch auch hier und ja, da war mal eine Verhandlung bei ihm im Saal, wo ganz plötzlich, wie noch keine Einlasskontrolle stattfand, eine Axt auf dem Tisch lag und er gesagt hat zu Herrn Singelmann, wenn er kein vernünftiges Urteil macht, schlägt er in den Schädel ein. Ja, sowas haben wir auch schon erlebt. Da sind natürlich alle Alarmglocken an, ne? Alle Knöpfe werden gedrückt, wir sind dann auch alle runter, konnten dann auch dieses Beil sicherstellen und ist dann alles ruhig abgelaufen. Aber das sind so Schreckmomente, wo man dann jetzt drüber nachdenkt und froh ist, dass es eine permanente Einlasskontrolle gibt.
Würdest du denn jetzt durch diese Einlasskontrolle ausschließen, dass so etwas entweder wie der Fall Bachmeier oder wie jetzt dieser Fall mit dem Beil nochmal vorkommen kann? Also ist das eine ja quasi fast hundertprozentige Sicherheit oder kann man das nie ausschließen? Nein.
Da muss ich schon gleich so vorstellen. Also eine hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben. Das ist wie allen Bereichen, ich sage jetzt mal Flughafen, keine Ahnung, immer wieder taucht mal in der Presse auf, dass einer was mit reingebracht hat ins Flugzeug, weil ja, und das würde ich bei der Justiz auch ja nicht ausschließen wollen, dass mal irgendwie was, das hatten wir gerade zu Anfang der permanenten Eingangskontrolle, dass tatsächlich ein Bürger gekommen ist, zu mir mich gerufen hat und mir dann gesagt hat, Müller, hier, das habe ich hier mit reingebracht, wie kann das angehen? Ein Taschenmesser, ne? So, was praktisch irgendwo mit durchgerutscht ist, ne? Und das kann immer passieren. Dazu, wir sind alles nur Menschen und versuchen unser Bestes zu geben. Das versuchen die Kollegen Wachmeister beim Landgericht und beim Amtsgericht natürlich auch, um alles so sicher wie möglich zu haben. Aber da würde ich sagen, hundertprozentig, das kann man ausschließen. Das wird es nie geben.
Vielleicht sprechen wir jetzt einmal darüber, wie genau denn diese Sicherheitskontrolle überhaupt abläuft. Ich kenne das selber, als Reporterin kommt man ins Gericht, muss Presseausweis vorlegen und dann wird die Tasche gefilzt. Und ich erinnere mich, dass mir auch schon Wasserflaschen dann, also dass die abgenommen wurden und so, wo ich mich dann auch gefragt habe, okay, warum das? Also das würde mich jetzt mal interessieren, worauf guckt man, was darf mit rein, was nicht und wie läuft das ab?
Und wenn ich gleich ergänzen darf, und ist das eigentlich für alle gleich? Weil ich meine mich zu erinnern, dass zum Beispiel vielleicht Verteidiger oder andere auch nicht sozusagen gefilzt werden können.
Ja, also es ist ein großes, weites Feld, so will ich das mal nennen. Ja, wie wir bei Landgericht Lübeck die permanente Eingangskontrolle eingeführt haben, ist ja erstmal eine Voraussetzung, dass der Präsident oder die Präsidentin eine Hausordnung erlässt, wo plizit drin steht, wie da unten zu verfahren ist. Wer darf rein, wer darf nicht rein? Wer darf mit Ausweis, ohne Ausweis? Diese ganzen Geschichten, das wird schriftlich niedergelegt in der Hausordnung, die auch für jeden öffentlich ausliegt da unten beim Pförtner, wenn er mal Fragen hat. Und danach richten wir uns da. Mit wir meine ich jetzt, ich bin ja nicht mehr in dem Wachmeisterdienst tätig, aber wenn ich von wir spreche, dann meine ich die Kollegen Wachmeister. Vorweg nochmal, wir beim Landgericht waren auch die Ersten, die ein Röntgengerät gehabt haben in Schleswig-Holstein. Ich glaube erst 8 Jahre später, Flensburg hat danach gezogen, gibt es auch ein Röntgengerät, ansonsten nicht auf den Gerichten. Da wird dann alles noch per Hand gemacht. Aber beim Landgericht Lübeck wurde das Röntgengerät angeschafft. Dazu muss ich auch sagen, dass wir ja einen verständnisvollen Mitarbeiter in der Verwaltung hatten, einen Referenten, der, was die Sicherheit im Gebäude betrifft, immer ein offenes Ohr hatte für mich oder für die Wachmeisterei insgesamt und da immer dann auch ja Gelder, das ist ja immer mit ein Faktor, Geld bei Sicherheit, ja, für ein offenes Ohr hatte, so dass wir auch Sachen anschaffen konnten, die uns unterstützt haben in der Kontrolle praktisch da, ne? Ja, und so ist es dann auch, dass praktisch im Grunde genommen jeder da kontrolliert werden muss. Es sei denn, in der Hausordnung steht, dass zum Beispiel die Presse mit einem Presseausweis freien Zugang hat, dass ein Anwalt mit seinem Anwaltsausweis einen freien Zugang hat, Mitarbeiter natürlich auch, Staatsanwälte, alle Beteiligten. Ne? Man kann aber auch diese Sache verschärfen, die Eingangskontrolle, indem man sagt, auf Anordnung des Gerichts oder der Präsidentin, dass in einem gewissen Fall alle kontrolliert werden sollen. Hatten wir auch schon, dass selbst Rechtsanwälte, Staatsanwälte kontrolliert worden sind dann in der Eingangskontrolle.
Ist das dann von den Verhandlungen abhängig?
Genau. Ich bringe immer das Beispiel, im Zug von Puttgarden nach Lübeck sind 2 Zöllner und die sollen den Zug kontrollieren auf Betäubungsmittel bei 400 Fahrgästen. Das schaffen die nicht von Puttgarden nach Lübeck. Sondern die haben auch natürlich den Augenmerk auf gewisse Eigenheiten, die zutage treten oder haben auch ein Gefühl, ein Gespür dafür, wer könnte was in der Tasche haben und machen dann stichprobenartige Kontrollen. Das findet in Lübeck beim Landgericht auch manchmal statt, klar. Ne? Wir müssen nicht zum Beispiel die, ihren Testament abgeben möchte auf der Geschäftsstelle beim Amtsgericht, müssen wir nicht Schuhe ausziehen und alles Mögliche kontrollieren, sondern da geht man dann auch danach nach Sichtkontrolle, wie verhalten die sich oder wie auch immer. Und es gibt natürlich auch immer Einzelfälle, wo welche reinkommen, Polizeistaat, keine Ahnung was. Doch gucken wir dann auch mal ein bisschen genauer hin.
Aber durch diese Sicherheitsschleuse muss ja jeder durch. Ist das dann so ein Metalldetektor oder wie funktioniert das?
Richtig, man kommt in den Eingang rein praktisch. Als erstes steht man vorne vom Röntgengerät, wo man aufgefordert wird, alle metallischen Sachen abzulegen, wie auf dem Flughafen auch, legt das in die Kiste rein, geht dann durch den Metalldetektorbogen, wo dann der Wachmeister eine Sichtkontrolle hat, wenn das ausschlägt, ob Metall noch am Mann ist, dann wird nochmal kontrolliert und die Kiste durchs Röntgengerät geschoben und dann wird alles wieder rausgegeben. Außer Waffen oder verbotene Gegenstände oder Wasserflaschen, wo man nicht weiß, was für ein Inhalt ist denn da drin. Der Wachmeister schraubt natürlich nicht auf, es sei denn, er hat den Verdacht, dass schon die Flasche, so eine gelbliche Flüssigkeit, ob da Benzin zum Beispiel drin ist oder solche Geschichten. Ne? Und je nach Einlasskontrolle, wie scharf wir sie machen wollen, nehmen wir auch ein paar Fangflaschen ab. Deodosen, wenn man da ein Feuerzeug vorhält, das kann auch übel ausgehen. Ne?
Was habt ihr denn da bei den Kontrollen schon so alles gefunden bei Leuten?
Zu Anfang war es ganz schlimm. Kistenweise Einhandmesser, Schlagstöcke, Schlagringe, wo wir uns gefragt haben, ist das hier vorher alles mit reingeschleppt worden ins Gerichtsgebäude? Ja, ich habe da Dokumentation drüber geführt für den Präsidenten, Listen geführt, was haben wir abgenommen, wie viel im Monat. Und die ersten 2 Jahre, so wie es man nennen, waren erschreckend.
Geht jetzt quasi aber nicht davon aus, dass die waren nicht alle, hatten nicht alle mit dem Vorsatz dabei, damit etwas zu tun, sondern das war dann vielleicht zum Beispiel, ja, ich sag mal, aus einem bestimmten Milieu, Leute, die vielleicht mit dem Angeklagten befreundet waren und die sowas ohnehin täglich dabei hatten.
Da muss man dann auch differenzieren. Ich sag mal, der Sachverständige, der zum Termin gekommen ist, um zu berichten, hatte auch ein Einhandmesser in der Tasche. Nicht, weil er irgendjemandem was Böses wollte, weil er das auf dem Bau benutzt, um Folien aufzuschneiden, wenn irgendwo Sachen zu begutachten sind, was er praktisch vergessen hat, aus der Tasche rauszunehmen. Das ist so ein klassischer Fall gewesen. Ne?
Genau.
Natürlich gibt es auch welche, die mit Vorsatz sowas mit reinbringen, weil sie vielleicht sich bedroht fühlen von anderen Publikum. Es ist ja so, dass manchmal ja Parteien aufeinandertreffen, die sich nicht wohlgesonnen sind. Wo wir dann auch natürlich froh sind, dass wir die vorher kontrollieren, dass wir wissen, im Hause ist nichts an Waffen. Was denn verbal da passiert, ist natürlich auch oft grenzwertig, aber mir sind diese verbalen Sachen lieber als körperlichen Auseinandersetzungen.
Tatsächlich ist ja eine interessante Parallelität, weil damals in dem Fall Bachmeier war es ja so, dass sie auch zumindest gesagt hat, sie hätte die Waffe zu ihrem Schutz dabei gehabt und die Tat wäre dann im Affekt gewesen. Aber was passiert denn mit den ganzen Sachen, die ihr sicherstellt? Kriegen die das danach wieder? Oder ist das so, dass das dann ja sozusagen weg ist, weil das Waffen sind? Wie geht ihr damit um?
Ja, also da gibt es auch in der Hausordnung praktisch Anweisungen, wie damit zu verfahren sind. Das ist auch alles schriftlich in dieser Justizwachmeisterordnung niedergelegt worden. Da gibt es Formulare für, die ausgeführt werden, wenn wir was abnehmen. Es gibt ja Waffen, beziehungsweise Messer, Taschenmesser, wie auch immer, die müssen wir wieder rausgeben. Die nehmen wir ja nur für die Dauer der Verhandlung oder beziehungsweise solange sich das Publikum im Haus aufhält, nehmen wir das ab, müssen es aber wieder rausgeben, wenn die das Haus verlassen.
Das war bei meiner Wasserflasche auch der Fall übrigens.
Ja, wahrscheinlich ist die Ausnahme, wenn es eine illegale Waffe ist.
Ne? Ich habe auch den Fall, dass es verbotene Waffen sind, wie dieses Einhandmesser, was auch ein bisschen grenzwertig war damals. Gab es viel Diskussion, gerade zu Anfang, was ist ein Einhandmesser, wie ist damit zu verfahren, was ist ein normales Taschenmesser, ne? Wenn ich ein Einhandmesser mit einem Druckknopf oder wie auch immer aufspringen lassen kann, dann ist es unterliegt es dem Führungsverbot, so nennt sich das. Ne? Man darf es besitzen und haben und auch zu Hause verwenden, kann, aber man darf es nur nicht mit sich führen. Und ins Gericht schon mal gar nicht, war immer meine Devise, ne? Ja, früher war es dann auch so, dass wir gesehen haben, dass manche zurückgegangen sind, nachdem wir dieses große Schild im Eingangsbereich aufgestellt hatten, was nicht mit reingenommen werden darf. Konnte man erkennen, dass einige vom Publikum schon vorher abtreten und irgendwas wieder ins Auto zurückgebracht haben. Aber ja, wie gesagt, mit diesen Einhandmessern, das war eine Geschichte, wo wir dann nachher auch gut mit dem dritten Revier zusammengearbeitet haben, was ja in der Nähe auf Mali ist, vom Landgericht Lübeck für uns zuständig war. Zu Anfang haben wir dann immer noch gerufen, die Polizei. Das war natürlich auch personalintensiv. Die mussten dann immer kommen wegen einem Taschenmesser oder wegen einem Einhandmesser. oder irgendwas anderem, was einem Schlagstock ähnelte oder wo wir auch nicht so genau wussten, ist das eine verbotene Waffe. Nachher war es dann so, Learning by Doing, sage ich mal, das wurde immer besser, man wusste Bescheid nachher, man hatte dann auch Fortbildung gemacht nachher für die Waffenkunde und so, dass dann nachher wir die Sachen gesammelt haben und dann, ich sag mal, wenn da 3 Einheitmesser waren, wir das dann zum Revier gebracht haben und das dann eingezogen worden ist.
Die Fortbildung brauchen wir, glaube ich, auch einmal. Vielleicht kannst du einmal sagen, was ein Einhandmesser überhaupt ist.
Ja, ein Einhandmesser sagt das Wort eigentlich schon. Ein Messer, was man mit einer Hand bedienen kann und aufklappt und feststeht.
Also
da gibt es ja so einen Druckknopf dran, den man drückt und dann springt es entweder auf, ne, oder man macht ja wie Butterfly-Messer, klappt es dann so auf, wie auch immer. Das sind so Einhandmesser.
Genau,
aber das Taschenmesser kriegst du nur mit 2 Händen auf.
Ah, okay, dass man es mit einer Hand öffnen kann.
Genau.
Aber zum Beispiel jetzt so ein Fahrtenmesser, Schnitzmesser wäre dann ja auch ein Einhandmesser, ne? Genau.
Ja, da gibt es ja noch wieder Unterschiede mit fester Klinge, weil du sagst Fahrtenmesser, die haben ja eine feste Klinge schon dran. Da sind dann die Länge ausschlaggebend. Wie lang ist dieses Messer? Ist es eine Waffe nachher oder verboten oder unterliegt es dem Führungsverbot? Ja, also das ist ein schwieriges Thema, was jetzt auch die Kenntnis dieser ganzen Sache betrifft, ne? Weil die Gesetzesänderung ist dann immer weitergegangen und immer wieder neu. Und deswegen sind wir froh, dass wir ab und zu mal jedenfalls von der Polizei jemand bekommen, der uns dann nochmal aufklärt, was gibt wieder Neues auf dem Markt, worauf müssen wir achten in der Eingangskontrolle.
Und die Leute, die jetzt diese Messer oder auch andere Waffen oder so mitbringen, die müssen dann auch wirklich mit einer Strafe rechnen? Also das wird dann von der Polizei auch verfolgt sozusagen?
Ein Fall kann ich berichten, wo es so gewesen ist, dass der Bürger, der das Messer mitgebracht hat, das war auch ein Einhandmesser, dann das unbedingt wiederhaben wollte und dann alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um das wiederzubekommen. Da ist es dann bis zur Gerichtsverhandlung gekommen beim Amtsgericht und selbst da war er noch uneinsichtig und wollte es nicht abgeben und dann ist noch eine Strafe dazugekommen, ne? Sonst gibt es ein Bußgeld dafür. Die Höhe kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist eine Ordnungswidrigkeit und dann gibt es ein Bußgeld und das Einhandmesser wird eingezogen.
Wir hatten jetzt ja schon über viele Beispiele gesprochen, was sozusagen passieren kann im Gerichtssaal. Was mich noch interessieren würde, ist, wie häufig kommt es eigentlich dazu, dass ihr irgendwo einschreiten müsst? Sei es entweder bei dem Angeklagten, den ihr vorführt, oder wegen Streit im Publikum. Also wie würdest du das so einschätzen?
Also Gott sei Dank würde ich das einschätzen nicht so oft. Ne? Ich hatte ja schon gesagt im Vorfeld, wenn man schon vieles bedenkt im Vorfeld und ich weiß, da kann sowas passieren, wie auch immer. Am schlimmsten für uns im Wachmeisterdienst, für die Kollegen ist es ja, wenn plötzlich was passiert, spontan. Ne? Andere Sachen, die wir schon vorbereiten können, da wissen wir, was kommt auf uns zu, was ist das für ein Angeklagter, wir haben Informationen darüber, ist er gewalttätig, ist er nicht gewalttätig. Publikum genauso. Ne? Wir sind natürlich auf Hab 8, wenn ein Mitglied der Hells Angels eine Verhandlung hat und ein paar Kumpels mitbringt. Das,
Da bereitet man sich anders vor.
Da bereitet man sich anders vor, genau. Leuten, ne? Die Eingangskontrolle wird dann auch ein bisschen angezogen, so nenne ich das mal. Wir haben ja auch in Kiel erlebt, dass es dann auch zu Schlägereien vorm Gericht kann, im Gericht, wie auch immer. Mein Bestreben als damaliger Leitender war es immer, nichts im Gebäude. Wenn die sich bekriegen wollen, keine Ahnung, oder Auseinandersetzungen sind, bitte draußen. Da kann ich Polizei rufen, da kriegen wir Unterstützung. Im Haus ist es natürlich immer, sind wir erstmal da als erstes, ne? Als Hauspolizei, hatte ich schon gesagt. So verstehen wir uns da ja auch. Und für Recht und Ordnung nicht sorgen, für Recht schon gar nicht, aber für Sicherheit und Ordnung, das steht bei uns drin. Nicht für Recht und Ordnung sorgen, das muss die Polizei.
Kommt das denn auch oft vor, dass oder öfter, dass Leute so handgreiflich werden, dann auch im Gericht? Also man braucht ja, um übergriffig zu werden, nicht jetzt unbedingt nur eine Waffe. Also es kann ja sein, dass jemand super easy durch die Sicherheitskontrolle kommt und dann im Gericht aber aus dem Affekt ausrastet und einen anderen angeht oder sowas körperlich.
Genau, das ist auch schon vorgekommen, natürlich, auch nicht so oft, aber kommt auch mal vor. Es müssen nicht immer Waffen im Spiel sein, da hast du recht. Ja, aber da vertraue ich dann auch auf die Ausbildung, gute Ausbildung der Justizwachmeister. Ich sag mal so, der eine interessiert sich ein bisschen mehr für asiatische Kunst, hätte ich beinahe gesagt, also für Kampftechniken, wie auch immer. Ist da ausgebildet oder lässt sich da ausbilden, macht das viel. Ich sag mal, eine sportliche Erscheinung und, soll ich sagen, Größe spielt da nicht die Rolle. Wir haben ja auch Frauen, die keine 1,90 groß sind, aber trotzdem ihre Frau stehen in Anführungszeichen und da auch gut mit klarkommen mit den Gefangenen. Aber wie gesagt, also ein bisschen sportlich beim Einstellungstest, wie auch immer, oder Einstellungsgespräch, achten wir natürlich auch darauf, dass das so ein bisschen passt, was das betrifft. Ne?
Gibt es da auch eigentlich eine Ausbildung in die Richtung? Zum Beispiel, wie kann ich jemanden zu Boden bringen, festnehmen? Also quasi, wird sowas auch ausgebildet?
Ja, im Rahmen. Also in der Ausbildung zum Justizfachmeister in der Halbjährigen ist auch ein sportlicher Teil damit inbegriffen, wo man dann mit dem Schlagstock zum Beispiel eine Einweisung bekommt, wie gehe ich damit um, wo soll ich damit überhaupt hinhauen. Ich sag mal, für jemanden, der so wie ich aus dem Handwerk kommt und plötzlich so einen IKA-Stock in der Hand hat, das ist ein Metallstab, ne? Teleskopmäßig. Das ist schon ungewohnt, das in der Hand zu haben und dann auch noch auf jemanden darauf einzuschlagen.
Ne? Man kann ja damit auch schwere Verletzungen zufügen und das ist ja wahrscheinlich nicht das Ziel.
Immer noch eine große Diskussion, auch im Land Schleswig-Holstein, was diesen Schlagstock betrifft. Manche favorisieren das Pfefferspray, ne? Anstatt des Schlagstockes und manche sagen, nee, der Schlagstock ist gut, weil man da auch andere Techniken mit anwenden kann, nämlich Haltetechniken. Zum Beispiel, aber das setzt dann auch eine gewisse Ausbildung und auch Weiterbildung voraus. Und da mangelt es noch so ein bisschen.
Was muss man denn mitbringen, wenn man jetzt Justizwachtmeister werden möchte heutzutage? Also du bist ja aus dem Handwerk gekommen, ist das immer noch so, dass man dann eine Ausbildung vorab macht oder wie muss man da aufgestellt sein?
Also noch achten wir darauf, also Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung, einen Führerschein sollte man haben und solche Sachen. Wir möchten ganz gerne Kollegen aus dem Leben haben. Das hört sich doof an, aber die Lebenserfahrung haben. Wenn jemand direkt von der Schule kommt mit 16, 17 Jahren und will Wachmeister werden, das ist dann schwer möglich, weil da auch die Lebenserfahrung fehlt. Wenn man mit Menschen umgehen muss, mit Gefangenen, die dem Gesetz nicht wohlgesonnen sind, wie auch immer, oder eben auch Sexualdelikte, keine Ahnung, was sowas verhandelt wird, muss der auch damit beisitzen, das mitkriegen. Und das wollen wir jungen Menschen ersparen. Also man sollte schon eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen in dem Beruf. Ich sag mal so, mein Beuteschema damals war immer so zwischen 25 und 30, ne? Dass man, der bringt Lebenserfahrung mit und
Du hattest ja, dass ihr ja vor allem für die Sicherheit und Ordnung im Gericht zuständig seid. Aber wie ist das mit zum Beispiel, wenn Angeklagte nochmal zum Tatort vorgeführt werden, wenn es vor Ort Termine gibt, seid ihr dann auch zuständig für die Sicherheit und wie funktioniert das?
Genau, das Gericht, die Gerichtsverhandlung findet ja im Gericht statt, klar. Aber gerade in Tötungsdelikten, wie auch immer, gibt es meistens früher öfters, heute komischerweise habe ich das Gefühl, nicht mehr so oft, Ortstermine, wo nochmal an den Tatort zurückgekehrt wird und der Täter, Täterin, wie auch immer, vielleicht berichtet, wenn dann Aussage bereit ist. Es gibt ja auch Fälle, wo es keine Aussage gibt, aber dann, um sich ein Bild zu machen, das Gericht das alles sehen möchte. Wo ist das passiert, wie ist das passiert und dann werden die Angeklagte oder Angeklagter mit der JVA da hingebracht zum Tatort. Und da übernimmt der Wachmeister dann. Das ist dann praktisch, wie soll ich sagen, Gerichtssaal.
Mhm. Es ist zwar draußen an der frischen Luft,
aber es ist Hoheitsgebiet denn des Gerichts praktisch. Es wird dann auch von der Polizei abgesperrt. Da jedenfalls übernimmt dann der Wachmeister den Gefangenen. Und früher war es noch so an die Hand mit der Handschelle. Und dann ist man Hand in Hand praktisch da lang gegangen mit dem Gefangenen. Ne?
Kannst du uns mal in so einen Moment mit reinnehmen? Also wie ist das so, wenn man da so einen Gefangenen an der Hand führt? Und vielleicht nimmst du uns mal wirklich in so ein Setting mit rein, also konkretes Beispiel.
Es ist schon ein komisches Gefühl, ne? Den an der Hand zu haben und dann mitzugehen oder zu sagen, wo müssen wir lang? Ich muss ja fragen, wo willst du lang? Ich kann mich an einen Fall erinnern, in Schwarzenberg am Kanal irgendwo. Dazu muss man ja sagen, dass Mordsachen und Tötungsdelikte fürs Landgericht Lübeck ja auch in dem Landgerichtsbezirk gehören, der ja praktisch von Arnsburg bis Fehmarn.
Genau. Also nicht nur Lübeck,
unser Gebiet ist. Tötungsdelikte, die da stattfinden, werden ja auch beim Landgericht dann verhandelt. Und so ist es dann auch vorgekommen, dass ich dann praktisch auch in Lauenburg oder Schwarzenberg gelandet bin, wo dieses Verbrechen stattgefunden hat und da dann den Ortstermin durchgeführt habe. Ne? Und das ist schon, ja, wie soll ich sagen, Mumis Gefühl würde ich es nicht nennen, aber komisch. Aber ja, für mich persönlich nicht schlimm. Ne? Also ich konnte da gut mit umgehen und hatte auch schon mal einen dabei, der noch, ich bin 1,94 groß, noch einen Kopf größer war als ich. Ne? Das ist dann auch immer noch so ein komisches Gefühl, wo man denkt, wenn der jetzt losläuft mit mir an der Hand, pff, ne? Wie gut, dass vielleicht noch Polizei da ist.
Und ist mal irgendwas passiert oder nee,
nicht? Gott sei Dank nicht. Also ich habe sie immer wohlbewollt wieder ins Taxi, sprich in den JVA-Wagen zurücksetzen können. Und also da ist Gott sei Dank nichts passiert, auch kein Fluchtversuch oder sonst irgendwie sowas.
Was guckt man sich denn da zum Beispiel an?
Ja, viel ist immer fürs Gericht wichtig, von wo ist er gekommen oder wo ist das Opfer hergekommen, wo sind die Land gegangen, solche Sachen werden da hauptsächlich gemacht. Ne? Es sind auch schon mal, ich weiß, auf dem Priwall vor ein paar Jahren ist auch mal ein Tötungsdelikt gewesen, wo das die erste große Strafkammer dann Ortstermin auf dem Priwall hatte, da war es ein Einfamilienhaus, Kellertreppe runter. Die wollen praktisch nicht nur die Bilder und die Fotos sehen vom Tatort, sondern das auch live. Das sind doch manchmal andere Perspektiven, die man dann hat, wenn man das live gesehen hat, als auf Bildern. Ne?
Und da hilft dann der Täter oder die Täterin auch aktiv mit, richtig? Und sagt so, oh, jetzt bin ich von hier gekommen oder so? Oder
ja, manchmal muss man ja, sich wenn das ein Geständnis vorliegt, wie auch immer. Es gibt da solche Delikte und solche, ein großes Feld, ne? Was Tötungsdelikte aus dem Affekt oder Mord geplant, keine Ahnung was, ne? Dann kommt es darauf an, ist ein Geständnis da, sagt er dem Gericht, wo er langgegangen ist, wie er langgegangen ist, von wo er gekommen ist, ist auch da gewesen, dass sie dann sprechen mit dem Gericht oder eben die Aussage verweigern und gar nichts sagen und ich praktisch nur mit dem, ja.
Aber der muss dann schon dabei sein.
So, als wenn er nicht weiß, wo er langgegangen ist. Und ich, das Gericht sagt mir dann, Herr Müller, bringen Sie den Gefangenen bitte jetzt da mal rüber. Ne? Dann wird dann so kommuniziert.
Wenn du quasi sowohl bei diesem Vorortbesuchen dabei bist, als ja auch im Gerichtssaal ist man dann ja auch dabei, wenn man die ganze Zeit beim Angeklagten sitzt, bekommt man natürlich auch wirklich eigentlich ja täglich diese ganzen Fälle mit und ja auch viele ja wirklich schreckliche Schicksale. Ist das was dich oder auch die Kollegen manchmal belastet, was eine wichtige Rolle in eurem Beruf spielt?
Ja, das ist auch gerade die Kolleginnen und Kollegen, die ja bei Mordsachen, je nachdem was und wie es passiert ist, stattfinden oder vielmehr mit nach Hause nehmen, will ich nicht sagen. Das ist auch unterschiedlich. Ne? Der eine verarbeitet sowas schnell und denkt da nicht dran. Ich zum Beispiel gehöre auch zu der Fraktion, ich wurde ja so wie von dir vielleicht gefragt, was war denn da los und ne, hat er was gesagt und so. Da sage ich, Sven, tut mir leid, ich kann dir das nicht sagen. Ich habe auf den aufgepasst, war konzentriert auf den, was da gesprochen wurde und so, das ist bei mir hier rein und da rausgegangen. Nach so vielen Jahren und so viel Sitzung, natürlich gibt es immer wieder spektakuläre Fälle. Ich erinnere an Kranz zum Beispiel, ne? Mord ohne Leiche und was es alles so gegeben hat. Da ist man dann auch wieder ein bisschen, mit dabei, so nenne ich das mal. Aber ansonsten wird es nachher tägliches Geschäft.
Das heißt, man hört gar nicht mehr richtig hin, auch richtig, immer, ne?
Aber immer wieder tauchen natürlich Fälle auf, wo auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Bachmeisterdienst psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, ne?
War das denn früher auch schon so, als du angefangen hast, dass das so gängig war oder ist das heute erst gekommen, dass das ja, dass man so psychologische Hilfe bekommt? Ja.
Früher war es, will ich mal so beschreiben, stell dich nicht so an, ne, das muss gemacht werden und fertig ist der Lack. Das ist Gott sei Dank alles ein bisschen anders geworden. Ne? Man muss da schon ein bisschen differenzieren und möglichst vermeiden, dass da ein Krankheitsbild drauf entsteht, wenn man solche Bilder, die da. Es ist ja so, der Wachmeister ist ja mit fast der Einzige, der immer, auch wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird in solchen Fällen, wo dann Bilder gezeigt werden, bewegte Bilder, keine Ahnung was, immer dabei ist. Der muss dabei sein und kriegt das alles live mit. Das ist schon, finde ich, nicht so einfach. Ne?
Gibt es eigentlich auch Fälle, wo mal vielleicht ein Wachmeister sagt, es tut mir leid, aber der Angeklagte, der ist mir selber einfach unheimlich oder ich traue mir das nicht zu bei dem oder habe vielleicht sogar Ängste. Kann das ein anderer Kollege übernehmen oder Kollegin?
Ja, also es ist so, meine Devise als Leitner damals war, was auch die weiblichen Mitarbeiterinnen betrifft, alle machen alles. Die kriegen das gleiche Geld wie der Kollege, der männliche, wie auch immer. Und natürlich habe ich das auch dann ein bisschen sondiert und so eingerichtet. Wenn ich weiß, da ist ein Bodybuilder von 2,20 Meter, dann muss ich nun nicht meine kleinste Kollegin reinschicken. Obwohl die vielleicht noch andere Techniken drauf hat wie ein anderer Kollege, der genauso groß ist, aber sehr schüchtern und zurückhaltend ist. Ne? Also das ist immer so, aber das hat man ja nachher mit den Jahren, kennt man ja seine Kollegen und weiß, wie so jeder tickt. Das ist ja auch, trägt dazu bei, dass die ganze Truppe ja gut funktioniert und auch sich gegenseitig hilft. Und wenn tatsächlich mal was los ist und nicht einer sagt, da gehe ich noch nicht zwischen. Ich warte erstmal, bis die ersten Schläge ausgeteilt worden sind. Also das funktioniert so nicht, ne? Und das ist auch nicht so.
Kannst du ein Fazit ziehen sozusagen? Also was würdest du sagen, ist es im Gericht sicher?
Ja, also mein Fazit jetzt so in den, ich sag mal, jetzt bin ich, muss ich kurz überlegen, 38 Jahre bei der Justiz und bin jetzt 6 Jahre so knapp aus dem Wachmeisterdienst raus, aber die anderen kurz über 30 Jahre, würde ich schon sagen, ist es hat eine große Veränderung stattgefunden, auch wesentlich sicherer geworden durch die permanente Eingangskontrolle, durch Röntgengeräte, durch die Ausbildung des Personals natürlich auch, ne? Fortbildung für die Wachmeister, Einstellungsvoraussetzungen, wie auch immer, das ist alles früher ein bisschen anders gewesen. Ne? Früher war es ein bisschen einfacher strukturiert, da ist einer gekommen, du wirst Wachmeister und pass auf den Gefangenen auf, ne? So, ohne irgendwelche Vorkenntnisse oder sonstiges. Das ist heute nicht mehr so der Fall. Ne? Also heute gucken wir uns das schon genauer an, was wir da einstellen als Justizfachmeister.
Und es ist ja am Landgericht Lübeck, glaube ich, auch seit Bachmeier nie wieder dazu gekommen, dass dort jemand...
Genau, bis auf verbale Scharmützel, sage ich mal, oder kleinere Handgreiflichkeiten hat es natürlich auch schon gegeben. Aber toi, 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 keine Tötungsdelikte mehr oder sonstige irgendwelche, ich sag mal, so wie in der JVA ja auch mal vorkommt, eine Geiselnahme. Man muss ja auf Gericht mit allem rechnen praktisch. Und das tun wir auch. Und darauf sind wir dann auch eingestellt. Ne?
Dann hoffen wir und drücken die Daumen, dass das auch so bleibt und dann nichts mehr passiert.
Ja, das hoffe ich auch. Danke.
Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Sven.
Gerne, ja, danke
schön. Und auch meinem Kollegen Sven, danke ich. Ich glaube, dass, also wir haben ja jetzt sehr viel auch über deinen Job und den Job generell am Gericht, Sicherheit im Gericht gesprochen. Und wir haben, glaube ich, einen guten Einblick bekommen, wie das ganze System funktioniert und was sich eben auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten geändert hat. Ja. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Wir haben ja schon verraten, dass es da um den Mord an Marianne Bachmeiers Tochter gehen wird. Und ja, dann freuen wir uns, wenn Sie wieder einschalten.
Bis dann. Tschüss. Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de/truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.
Dies ist ein Podcast der Lübecker Nachrichten, produziert von Verbal You.